Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Weitere Informationen zu unserem Podcast-Angebot finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformation von Schweizer Radio DRS. Coop, die Nummer 2 im Detailhandel, kauft die 12 großflächigen Läden von Carrefour. Die Franzosen ziehen sich aus der Schweiz zurück. Dean, der Hurrikan mit Stärke 5, hat Mexiko erreicht. Er fegt über die Halbinsel Yucatan. Das Bundesamt für Gesundheit reagiert auf verdächtige Kinderkleider aus China. Man prüft einen Grenzwert für Formaldehyd. Die CVP will Familien weiter entlasten. Kinder und andere Zulagen sollen nicht zum Einkommen zählen. Im ostdeutschen Mügeln wird die Polizei verstärkt. Eine 50-köpfige Horde hatte dort 8 Inder gehetzt und verletzt. Um 13 Uhr im Tagesgespräch, Schrottplatz, Weltall. Am Himmel prangen die goldenen Sternlein und inzwischen auch jede Menge Satelliten- und Raketenschrott, der die Raumfahrt gefährdet. Der Berner Astronom Thomas Schildknecht ist ein Fachmann für diese Müllhalde am Himmel. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Isabel Wilhelm.
Der Schweizer Detailhändler Coop kauft die 12 großen Schweizer Einkaufszentren des französischen Branchenriesen Carrefour. Der Verkaufspreis beträgt 470 Millionen Franken. Nach 7 Jahren verlässt Carrefour damit die Schweiz, auch weil er hierzulande nicht mehr genügend Wachstumsperspektiven gesehen hat. Rainer Bohrer.
Ein Umsatz von gut 1 Milliarde Franken und akzeptable Gewinne sind Carrefour nicht gut genug. Der weltweit tätige französische Detailhandelskonzern störte sich vor allem daran, dass er mit einem Marktanteil von gut 1% nicht mehr groß wachsen konnte in der Schweiz. Zu stark waren die etablierten Konkurrenten und zu schwierig auch die Aussicht, dass demnächst mit Aldi und Lidl gleich 2 deutsche Discounter den Markt Schweiz erobern wollen. Carrefour verkauft seine gemeinsam mit Manor gehaltenen großen Verkaufsflächen an Coop, das in diesem Bereich Nachholbedarf hat. Coop kann durch den Kauf der 12 Verkaufsstandorte mehrere eigene Ausbauprojekte auf Eis legen. Coop-Konzernchef Hans-Ueli Losli betont zudem, dass es einige Synergien in Logistik, Vertrieb und Informatik gebe. Er geht davon aus, dass die Eidgenössische Wettbewerbskommission den Kauf genau unter die Lupe nimmt, ist aber angesichts der deutschen Konkurrenz zuversichtlich. Nicht betroffen sind die 2200 Angestellten in den Carrefour-Läden. Sie sollen alle bei Coop weiter beschäftigt und in den Coop-Gesamtarbeitsvertrag übernommen werden.
Das Bundesamt für Gesundheit reagiert auf Meldungen über gefährlich hohe Formaldehyd-Konzentrationen in Kinderkleidern aus China. Das Bundesamt prüft, einen Grenzwert für Formaldehyd in Kleidern festzulegen, wie Kurt Lüthi vom BAG gegenüber Schweizer Radio DRS sagte. Einen solchen Grenzwert für die krebserregende Chemikalie gibt es bisher nicht. Auslöser für die Maßnahme des BAG ist eine Untersuchung der neuseeländischen Regierung. Die neuseeländischen Konsumentenschützer hatten gefährlich hohe Konzentrationen Formaldehyds in Kinderkleidern aus China festgestellt. Das BAG will die genauen Testergebnisse aus Neuseeland anfordern. Die CVP möchte, dass Kinder- und Ausbildungszulagen nicht mehr versteuert werden müssen. Solche Zulagen sollten nicht als Einkommen, sondern als Unterstützung angesehen gelten. Die CVP möchte mit ihrer Forderung Familien entlasten, die über ein vergleichsweise geringes Einkommen verfügen. Diesen werden heute Unterstützungsleistungen, etwa Prämienverbilligungen und Stipendien, gestrichen, weil Kinderzulagen steuerlich wie ein zusätzliches Einkommen behandelt werden. Der Staat kassiere also einen Teil der Zulagen, welche die Arbeitgeber finanzierten. Einkommensschwache Familien müssten heute ein Viertel ihres Bruttoeinkommens für die soziale Sicherheit aufwenden. Im Jahre 2005 wurde in der Schweiz fast gleich viel Geld in die Straßeninfrastruktur wie in die Schiene investiert. 4,2 Milliarden Franken wurden für Straßen aufgewendet, 4,4 Milliarden für Schienen. Das zeigt die Verkehrsstatistik des Informationsdienstes für den öffentlichen Verkehr. Im Gegensatz zu früher hätten sich die Aufwendungen für die Schienen immer mehr jenen der Straßenausgaben angeglichen. Das heute ausgewogene Ausgabenverhältnis erklären sich die Statistiker vor allem mit dem Bau der Bahn 2000 und der NEAT an Gotthard und Lötschberg. Hurrikan Dean ist in Mexiko auf Land getroffen. Das Auge des Wirbelsturms hat vor gut zwei Stunden die Ostküste der Halbinsel Yucatan, 50 Kilometer nordöstlich der Stadt Chetumal, an der Grenze zwischen Mexiko und Belize, erreicht. Matthias Baumer berichtet.
Dort, wo die ihn auf Mexiko und Belize trifft, bringt er eine 4 bis 6 Meter hohe Sturmflut mit. Meterhohe Wellen schlagen an die Küste. Gleichzeitig fällt heftiger Regen, der im Tiefland der Halbinsel zu schweren Überschwemmungen führen könnte, wie Meteorologen befürchten. Hurricane Dean hat über dem Karibischen Meer an Kraft gewonnen und die höchste Sturmstärke 5 erreicht. Winde mit Geschwindigkeiten von rund 250 in Böen gar über 320 Kilometern pro Stunde fegen über Yucatan. Nach der Halbinsel wird der Sturm in den Golf von Mexiko abwandern und wohl am Donnerstag erneut auf mexikanisches Festland treffen. In den bedrohten Gebieten sind die Flughäfen geschlossen, die Stromversorgung gekappt, Öl- und Gasförderungsanlagen vor der Küste wurden evakuiert. Tausende Touristen wurden frühzeitig ausgeflogen oder in sturmsichere Unterkünfte gebracht. In Belize wurden ganze Städte evakuiert. Der erste Hurricane der Saison hat auf seinem Weg durch die Karibik bis zu 12 Tote gefordert. Er hat auf Jamaika, Haiti oder in der Dominikanischen Republik Ortschaften zerstört, Plantagen verwüstet und tausende Menschen obdachlos gemacht.
Nicht obdachlos, aber aus Furcht vor Dean haben auch Schweizer Touristen Mexiko verlassen. Heute Vormittag brachte eine Sondermaschine rund 200 Personen zurück nach Zürich. Im Städtchen Mügeln im ostdeutschen Bundesland Sachsen ist die Polizei verstärkt worden. Die Ermittlungen zur Hetzjagd auf Inder am Sonntag laufen auf Hochtouren. 8 Inder wurden verletzt, als etwa 50 Deutsche sie nach einer Rangelei durch den Ort verfolgten und angriffen. Der Vorsitzende der Innenpolitischen Kommission des Deutschen Bundestages sagte, Menschen dunkler Hautfarbe hätten in Ostdeutschland ein vielfach höheres Risiko, Opfer eines Angriffs zu werden, als in Westdeutschland. In Bagdad hat ein neuer Prozess um die Verbrechen des früheren Saddam-Regimes begonnen. Unter den 15 Angeklagten befindet sich auch der als Chemie Ali bekannt gewordene Cousin Saddam Husseins, Ali Hassan el-Majid. Er war bereits in einem früheren Prozess zum Tode verurteilt worden, wegen eines Giftgaseinsatzes in irakischen Kurdengebieten. Beim jetzigen Prozess geht es um das brutale Vorgehen der irakischen Armee gegen den schiitischen Aufstand 1991 im Süden des Landes.
Die Konzentration im Schweizer Detailhandel geht weiter. Nachdem zu Beginn des Jahres Migros den Discounter Denner übernommen hat, kündigt heute die Nummer 2, Coop, den Kauf der grossen Carrefour-Läden an. Damit beseitigt Coop die eigenen Defizite bei den Einkaufszentren mit großen Flächen. Und damit sind wohl auch die Positionen gegenüber den zwei deutschen Discountern Aldi und Lidl definitiv bezogen. Rainer Bohrer.
Die einen kommen. Der deutsche Discounter Aldi baut sein Netz in der Schweiz weiter aus und der deutsche Discounter Lidl will demnächst loslegen. Andere verlassen das Feld. Nach Rewe zieht sich jetzt mit der französischen Carrefour bereits der zweite ausländische Großkonzern innerhalb von 2 Jahren aus dem Schweizer Detailhandel zurück. Coop übernimmt die 12 großen Läden von Carrefour, macht sie zu eigenen Supermärkten und beseitigt damit eine der ganz großen eigenen Schwächen, diejenige bei den großen Flächen. Die 12 Carrefour-Filialen mit ihren Verkaufsflächen von über 4000 Quadratmetern würden das Netz von Coop ideal ergänzen, meint Coop-Konzernchef Hans-Ueli Losli.
Damit ist eigentlich die Schweiz für uns als Megastores gebaut und wir können auf einige Projekte, die wir in der Pipeline haben, verzichten, indem wir nicht jahrelang über Projekte und Parkplätze streiten müssen.
Coop hat Projekte und Pläne für rund 12 große Mega-Einkaufsmeilen am Laufen. Rund die Hälfte davon wird jetzt eingestellt. Zum Beispiel ersetzen die Carrefour-Einkaufszentren in Lugano und Vernier die beiden Coop-Projekte in Mano und Berne. Den Verkaufspreis von knapp 500 Millionen Franken hält Coop-Chef Losli nicht für überrissen. Angesichts eines Umsatzes von gut 1 Milliarde Franken, die Carrefour an ihren 12 Standorten erzielt.
Es hat auch einiges an Synergien drinnen. Denken Sie an Logistik, denken Sie an Administration, denken Sie an Informatik, die Sie heute für 12 Märkte natürlich teuer einkaufen müssen.
Freude haben dürfen auch die 2200 Angestellten von Carrefour. Sie alle werden übernommen und erhalten einen Coop-Gesamtarbeitsvertrag. Die Gewerkschaft Unia reagierte zufrieden. Ihr war es bis jetzt nicht gelungen, einen Carrefour-GAV auszuhandeln. Weniger Freude am Verkauf der Carrefour-Läden hat der Schweizer Mitbesitzer dieser Läden, die Manor-Gruppe. Sie hätte gerne die Carrefour-Filialen behalten, sieht jedoch ein, dass es für den internationalen Konzern nicht attraktiv ist, in einem Markt zu agieren, wo man keine großen Wachstumsraten mehr erzielen kann. Die Manor-Gruppe kündete ihrerseits an, weiter wachsen zu wollen. Bis in gut einem Jahr sollen 5 weitere Manor-Warenhäuser eröffnet werden. Coop kauft sich mit den 12 Carrefour-Einkaufszentren weitere 1,1% Marktanteil dazu. Ein Fakt, der den Wettbewerbsbehörden noch zu denken und zu arbeiten geben wird. Vor allem bei den Markenartikeln wird Coop immer stärker. Coop-Chef Hans-Uli Losi rechnet denn auch damit, dass sein Einkauf ebenso wie der Migros-Denner-Deal von den Wettbewerbsbehörden unter die Lupe genommen wird.
Ich würde sagen, sie werden meiner Meinung nach eine vertiefte Prüfung machen. Aber sie werden zum Schluss kommen, dass das nicht marktrelevant ist, weil die echte Kraft, die aufgebaut wird in der Schweiz als Konkurrenz, sind die Discounter. Und das ist voll im Gange.
Aldi und Lidl sind die großen Konkurrenten, vor denen die alten Kräfte im Detailhandel größten Respekt haben. Die Antwort der Migros lautet Denner, diejenige von Coop heute heisst Carrefour. Damit sind die Positionen im Schweizer Detailhandel wohl bezogen, größere Veränderungen kaum mehr zu erwarten. Man ist so gut gerüstet wie möglich und harrt nun der Dinge, die damit Aldi und Lidl kommen mögen.
Produkte made in China gerieten wegen Gesundheitsrisiken weiter in Verruf, auch in der Schweiz. Nach diversem Spielzeug letzte Woche sind nun auch Babylätzchen aus China mit deutlich zu hohen Bleiwerten entdeckt und aus den Regalen genommen worden. Und die jüngste alarmierende Meldung kommt aus Neuseeland. In Kinderkleidern aus chinesischer Herstellung wurden gefährlich hohe Konzentrationen des krebserregenden Konservierungsmittels Formaldehyd festgestellt. Jetzt handeln auch in der Schweiz die zuständigen Bundesstellen. Peter Maurer.
Die neuseeländischen Wissenschaftler trauten ihren Augen nicht und vermuteten zuerst einen Fehler. Sie hatten Hemden, T-Shirts, Hosen und Pyjamas aus China getestet und jetzt lagen die schockierenden Ergebnisse auf dem Tisch. In einzelnen Kleidungsstücken wurde bis zu 900 Mal mehr Formaldehyd registriert als das, was die Weltgesundheitsorganisation für unbedenklich hält. Formaldehyd wird in der Textilproduktion zum Beispiel verwendet, damit die Kleider weniger knittern. Gleichzeitig kann die Chemikalie aber gesundheitliche Probleme von Hautentzündungen bis hin zu Krebs auslösen. Die alarmierenden Testresultate vom anderen Ende der Welt veranlassen nun auch die Schweizer Behörden zum Handeln. Man wolle jetzt die genauen Zahlen, erklärt Kurt Lüthi vom Bundesamt für Gesundheit.
Also wir werden mit den neuseeländischen Behörden Kontakt aufnehmen und da noch genaueres über die Resultate erfahren zu können. Es ist uns wichtig zu wissen, liegen jetzt die Resultate näher am unteren Grenzbereich von 200 oder eben bei 18.000. Das wird für uns auch entscheidend sein über das weitere Vorgehen.
Brisant, in der Schweizer Gesetzgebung gibt es bislang keinen Grenzwert für Formaldehyd bei Textilien. Aber genau hier, betont Kurt Lüthi, will das Bundesamt für Gesundheit jetzt ansetzen.
Wir haben unsere Sektion Toxikologie beauftragt, uns einen Vorschlag für einen Grenzwert von Formaldehyd auf Textilien vorzuschlagen, den wir dann bei uns prüfen und gegebenenfalls an die Kantone weitergeben werden.
Höchste Zeit, moniert Jacqueline Bachmann von der Stiftung für Konsumentenschutz.
Es ist aus unserer Sicht bedauernswert, dass man erst hintendrein kommt und nicht einmal vorausagiert und solche Grenzwerte festlegt.
Gleichzeitig betont Bachmann, wenn jetzt im Zusammenhang mit gesundheitsgefährdenden Produkten aus China allenthalben lautals nach einem länderübergreifenden Frühwarnsystem gerufen werde, so reiche das nicht.
Frühwarnsystem ist gut und recht, aber in allererster Linie sehen wir das so, dass ja vor allem die Importeure, Hersteller und Anbieter dafür sorgen müssen, dass die Produkte in den Regalen sicher sind. Ein Frühwarnsystem kann dann noch Symptome bekämpfen. Das ist vor allem mal die Verantwortung der Anbieter.
Übrigens, nicht nur bei den Gesundheitsbehörden in Bundesbern will man jetzt Klarheit über allfällige Gesundheitsrisiken bei Billigprodukten aus China oder anderen Ländern. Auch an der Schweizer Grenze will man solche Waren schärfer kontrollieren, bestätigt Patrick Ackermann von der Oberzolldirektion.
Ja, wir sind zurzeit daran, sogenannte Schwerpunktaktionen zu prüfen, zu analysieren, welche Produkte wir speziell aus welchen Ländern speziell anschauen wollen.
Eine dieser Schwerpunktaktionen am Schweizer Zoll startet heute. Im Zentrum der Kontrollen stehen dabei Spielzeuge aus China.
Die CVP ist heute einmal mehr zu ihrem Kernthema der Familienpolitik vor die Medien getreten und hat für die Entlastung der Familien plädiert. Gabi Sölsch im Bundeshaus, was ist neu an dieser alten Forderung?
Die CVP wartet mit einem neuen Vorschlag hierzu auf. Sie verlangt, dass die Kinder- und Ausbildungszulagen künftig nicht mehr zum Einkommen zählen und so von den Steuern befreit werden.
Und wie viel kann das ausmachen?
Ja, dadurch würde eine vierköpfige Familie mit einem Verdienst von gut 75'000 Franken in St. Gallen immerhin mehr als 1'000 Franken Staats- und Gemeindesteuern sparen, so sagte heute CVP-Nationalrätin Lucrezia Meyer-Schatz. Zu den tieferen Steuern kämen aber andere Vorteile, betont die CVP. Wenn die Kinderzulagen nämlich künftig nicht mehr zum Einkommen zählen, so kann das für Familien des unteren Mittelstandes bedeuten, dass ihr Einkommen gerade so viel zurückgeht, dass sie eben neu Anspruch auf Prämienverbilligungen oder Stipendien haben. Dies also der Vorschlag. Im Übrigen ging es der CVP heute darum, ihre familienpolitischen Erfolge in der letzten Legislatur herauszustreichen.
Ja, und was hat man denn da familienpolitisch alles erreicht in diesen 4 Jahren?
Einiges. Das Volk hieß den bezahlten Mutterschaftsurlaub gut, ebenso die einheitlichen Kinderzulagen. Das Parlament hat bei den Steuern mit Sofortmaßnahmen dafür gesorgt, dass Verheiratete nicht mehr schlechter fahren. Es hat entschieden, dass die Gründung von Krippen weiterhin subventioniert wird. Und es hat die Krankenkassenprämien für Kinder von mittelständischen und ärmeren Familien reduziert.
Aber ist das alles wirklich Verdienst der CVP? Schmückt man sich nicht mit teilweise fremden Federn?
Es ist auch das Verdienst der CVP. Man muss sagen, dass sich die CVP für all diese Neuerungen vehement eingesetzt hat. Aber es ist natürlich nicht nur ihr Verdienst, sondern eben vor allem auch jenes der Linken. Und das ist vielleicht die Krux für die CVP. Noch in den 90er Jahren galt sie als die einzige Familienpartei, denn die anderen bürgerlichen Parteien erachteten die Familie als Privatangelegenheit und für die Linke repräsentierte die Familie so quasi die Urzelle biederer Bürgerlichkeit. Doch seit 2000 hat sich eben die Situation grundlegend geändert. Seither überbieten sich die Parteien mit familienpolitischen Vorstößen. Der CVP ist von der FDP, aber auch vor allem von links Konkurrenz entstanden. Und das ist wahrscheinlich mit ein Grund, weshalb sie eben heute nochmals mit einem Vorschlag kommt, um vor der geneigten Wählerschaft nochmals die Fahne der Familienpartei zu hissen.
Gabi Sölsch im Bundeshaus. Seit gut 3 Jahren steht Raymond Kron an einer sehr exponierten Stelle der Bundesverwaltung. Er leitet das Bundesamt für Zivilluftfahrt Batzl und das mit Erfolg. Kron wird von links bis rechts ein gutes Zeugnis ausgestellt. Jetzt aber holt den Batzl-Direktor seine berufliche Vergangenheit ein. Seit heute Morgen muss sich der prominente Bundesangestellte nämlich vor dem Basler Strafgericht verantworten. Raymond Kron werden Vermögensdelikte aus seiner Zeit als Spartenchef bei der Baufirma Bati Group angelastet. Vom Prozessauftakt in Basel, Beat Giger.
Auf dem Weg zum Gericht gab sich Raymond Kron heute Morgen zugeknöpft. Mit ernster Miene und begleitet von seinem Anwalt zog er schnellen Schrittes an den wartenden Journalisten vorbei. Anders vor gut 1,5 Jahren. Damals trat Kron die Flucht nach vorne an und kam damit Ermittlungen der Basler Staatsanwaltschaft zuvor.
Ich habe einen Fehler gemacht, einen großen Fehler. Ich bin mir dessen bewusst. Ich versuche, Transparenz zu schaffen.
Doch was ist eigentlich passiert? Die Anklagepunkte der Basler Staatsanwaltschaft sind happig. Es geht um mehrfache Veruntreuung, mehrfachen Betrug und mehrfache Urkundenfälschung. Raymond Kron wird konkret vorgeworfen, er habe damals als Spartenleiter bei der Bati Group zusammen mit einem weiteren Kadermann des Baukonzerns Geld abgezweigt und damit schwarze Kassen gebildet. Aus diesen geheimen Fonds seien Sonderprämien an mehrere Mitarbeiter ausbezahlt worden. Laut Anklageschrift soll es sich dabei um eine Deliktsumme von knapp 140'000 Franken handeln. Der Angeklagte bestritt diese Zahlungen heute vor Gericht nicht und sprach sein Bedauern darüber aus. Die Prämienzahlungen zur Kron waren als Anreiz gedacht, begründete er sein Vorgehen.
Er wollte seine Mitarbeiter motivieren, damit das damalige Prestigeprojekt der Bati Group, der Basler Messeturm, rechtzeitig fertiggestellt wird. Mit dem Baukonzern Implenia, zu dem die Bati Group unterdessen gehört, hat sich Krohn geeinigt. Zivilrechtlich ist das Verfahren damit abgeschlossen. Da es sich um ein Offizialdelikt handelt, bleiben jedoch die strafrechtlichen Vorwürfe. Raymond Krohn bestreitet diese. Sein Anwalt Michael Pfeiffer verlangt deshalb einen Freispruch.
Herr Krohn hat niemanden geschädigt. Er hat nicht betrogen. Er hat keine Urkunden gefälscht. Und er hat nicht veruntreut.
Ob das Gericht den Fall ähnlich beurteilt, entscheidet sich am Freitag. Von diesem Urteil hängt es wohl auch ab, ob Raymond Krohn Batzelchef bleibt. Zwar stellte er in der Vergangenheit immer wieder klar, dass er nicht beabsichtige, als Amtsdirektor zurückzutreten. Auf Nachfrage der Gerichtspräsidentin präzisierte Raymond Krohn heute jedoch, dass es für ihn klar sei, dass der Ausgang dieses Prozesses auf seine berufliche Zukunft Einfluss haben werde. Mit seinem Vorgesetzten, Bundesrat Moritz Leuenberger, sei er diesbezüglich in ständigem Kontakt. Bisher stellte sich Leuenberger immer hinter Krohn. Bis zum Abschluss des Verfahrens will das Departement den Fall aber nicht weiter kommentieren.
Es war ein Dorffest und es endete als Debakel. Im sächsischen Mügeln hat am Wochenende ein jugendlicher Mob 8 Inder durch die Straßen gehetzt, getreten, geschlagen, verletzt. «Ausländer raus!», grüllten einige Angreifer dabei, und nun hat Mügeln ein Problem. Es gilt plötzlich als ausländerfeindlich. Und in Deutschland ist erneut eine Debatte darüber entflammt, wie gefährlich es ist, im Osten eine dunkle Hautfarbe zu haben. Aus Berlin Ursula Hürzeler.
Kulwir Singh betreibt in Mügeln eine Pizzeria und eigentlich wollte er mit seinen Freunden auf dem Dorffest einfach tanzen. Doch das empfanden einige Deutsche offenbar bereits als pure Provokation. Nach einer Rempelei griffen sie die Inder an, trieben sie vor sich her und schlugen wild drauf los. Selbst als sich die Inder in Singhs Pizzeria retteten, machten die Jugendlichen weiter. Sie traten Türen und Fenster ein, schrien ausländerfeindliche Parolen und erst die Polizei konnte sie stoppen. Am Ende des Gewaltausbruchs waren alle Inder verletzt, außerdem auch 4 Angreifer und 2 Polizisten. Jetzt ist die 5000-Seelen-Gemeinde zwischen Dresden und Leipzig plötzlich in aller Munde, als neuer Ort, in dem Ausländer nicht mehr sicher sind. Doch der Bürgermeister, ein FDP-Mann, wiegelt ab. In seinem Dorf, sagt er, gäbe es keine rechtsextremistische Szene und auch die Polizeisprecherin Ilka Peter warnt vor vorschnellen Schlüssen.
Ich will jetzt mich nicht nur auf diese rechte Szene rücken lassen, weil klar, es gibt diese Rufe Ausländer raus. Die haben auch die Beamten gehört, das kann ich auch bestätigen. Aber der, der das gerufen hat, muss noch lange nicht die Tür eingetreten haben.
Diese Reaktionen sind typisch. Sie kommen nach jedem ähnlichen Übergriff in Ostdeutschland. Und tatsächlich ist oft schwer auszumachen, ob es wirklich in erster Linie rassistische Motive sind, die zu den Gewaltexzessen führen, oder schlicht der Alkohol. Doch ebenso eindeutig ist, dass Menschen mit dunkler Hautfarbe überproportional die Opfer sind. Dazu kommt, dass junge Neonazis gerade in Sachsen häufig auf die wohlwollende Duldung der Bevölkerung zählen können. Für diese latente Fremdenfeindlichkeit steht eine Frau, die heute Morgen im deutschen Fernsehen auftrat.
Ich meine, die haben heutzutage nur mehr Rechte als mir, so ungefähr. Deswegen.
Wer hat mehr Rechte?
Nee, der Ausländer manchmal in der Beziehung.
Die Politiker stehen dieser Auffassung meist hilflos gegenüber. Zwar gibt es auch in Ostdeutschland Antirassismuskampagnen, doch der Erfolg ist mäßig. Gerade in Gegenden mit hoher Arbeitslosigkeit haben rechte Gruppierungen regen Zulauf. Jetzt aber, nach dem jüngsten Übergriff, wollen Politiker verstärkt Flagge zeigen. Die Kommunen müssten endlich vermehrt in die Jugendarbeit statt in Straßen investieren, fordert der SPD-Abgeordnete Edati, und der sächsische Ministerpräsident lässt nun die Pizzeria von Kulwir Singh von der Polizei schützen. Denn in einem Punkt sind sich alle einig. Hetzjagden wie in Mügeln schaden dem Standort Deutschland. Bei solchen Bedrohungen haben ausländische Investoren wenig Lust, in Ostdeutschland Arbeitsplätze zu schaffen.
Die nordamerikanische Freihandelszone NAFTA ist der größte Wirtschaftsverbund der Welt. Waren im Wert von rund 2 Milliarden Dollar werden Tag für Tag zwischen Kanada, den USA und Mexiko hin und her geschoben. Während Geld und Waren die Grenzen spielend überqueren, haben es Menschen weit schwerer, jedenfalls im Süden, an der Grenze zwischen den USA und Mexiko. Und das ist ein Hauptthema heute am Nordamerika-Gipfel im kanadischen Ferienort Montebello. Max Ackermann.
Rund 2000 Globalisierungskritiker und Kriegsgegnerinnen demonstrierten lautstark gegen das Treffen der drei nordamerikanischen Staatschefs. Doch viel werden die Herren Harper, Bush und Calderon nicht mitgekriegt haben. Zu hermetisch ist das Konferenzgebäude vom Rest der Welt abgeschirmt. Weit mehr Sorgen als der Proteststurm macht da schon der wirkliche Hurricane Dean, der zeitgleich mit dem Gipfeltreffen auf Mexiko zurast. Präsident Felipe Calderon will denn auch so schnell wie möglich zurück in sein Heimatland reisen. Doch zuvor soll er mit George Bush Klartext reden, verlangt Jorge Castaneda, Ex-Außenminister Mexikos und heute Professor in New York.
President Bush has to understand that he has to combat his extreme right wing in the United States, which opposes.
Präsident Bush müsse verstehen, dass er die extreme Rechte in den USA bekämpfen müsse, die sich jeder Zusammenarbeit mit den Nachbarstaaten widersetze. Vor allem die zunehmend harte Haltung der US-Regierung in Immigrationsfragen sei unfreundlich, ja geradezu feindselig.
The key issue would be for President Calderon to bring up with President Bush how unfriendly, how hostile even the series of executive orders President Bush has ordered are.
Seit im Kongress ein umfassendes Einwanderungsgesetz gescheitert ist, das sowohl Abwehrmaßnahmen gegen illegale Immigration wie auch neue Möglichkeiten zur rechtmäßigen Einwanderung vorgesehen hätte, setzen die USA im Moment ausschließlich auf Repression, wie der für Sicherheitsfragen zuständige Minister Michael Chertoff freimütig zugibt.
Time has run out. So now we're going to go back to the old tools and we're going to sharpen them up as best we can. I'm not going to tell you that it's as good as what we were looking to get out of Congress.
Menschen ohne gültige Aufenthaltspapiere werden vermehrt ausgeschafft. Arbeitgeber, die illegale Ausländer anstellen, kommen unter Druck. An der Grenze werden Zäune und Mauern hochgezogen. Dies verhindert zwar den illegalen Grenzübertritt vom armen Süden in den reichen Norden nicht, erschwert ihn aber, macht ihn teurer und gefährlicher, was immer mehr Menschen in Mexiko verbittert und auch die an sich USA-freundliche Regierung Calderon in Schwierigkeiten bringt. Wohl deswegen werde der Gipfel von Montebello ohne zählbares Resultat zu Ende gehen, sagt Professor Castaneda. Ein weitgehend ausgehandeltes Abkommen zur Bekämpfung des immer aggressiver werdenden Drogenkrieges im Grenzgebiet werde nun nämlich doch noch nicht unterschrieben, obwohl der Handlungsbedarf riesig sei.
Yes, there's a huge drug enforcement agenda for Mexico with the US, but at the same time there are complications there which postpone the announcement of this big aid package for the moment.
Wenn die Zeichen in den nachbarschaftlichen Beziehungen auf Sturm stehen, haben es eben auch vernünftige Abkommen schwer.